ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Ess. Die Themen des ZIP-FMs vom Donnerstag, den 5. Dezember. Geplantes Prostitutionsgesetz in Frankreich. Blackout des Monats an Hannelore Kraft. Tunesien nach der Revolution. Nicht nur in Deutschland wird gerade über Prostitution diskutiert. Mit einem neuen Gesetz will Frankreich die Prostitution bekämpfen. Der geplante Gesetzesentwurf bestraft Kunden und Kundinnen von Prostituierten mit 1500 Euro. Im Wiederholungsfall sind es mehr als doppelt so viel. Damit befasst sich das Parlament am gestrigen Mittwoch. Gegen das Gesetz stellt sich unter anderem die Gewerkschaft der Sexarbeiterinnen, die dagegen sogar vor der Nationalversammlung demonstrieren wollte. Radio Dreieckland Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt im Gespräch mit seiner Redaktion.
Also es gibt die beiden Grundpositionen, von denen die eine darauf hinausläuft zu sagen, die Prostitution gehört abgeschafft, weil es ein grundsätzlich inakzeptabler Ausbeutungszusammenhang ist. Die abolitionistische Position, also von Abolition für Abschaffung, das ist die Position, die in dem Gesetzentwurf durchscheint, die durch den Gesetzentwurf vertreten wird. Und es gibt die Position, die sagt, man muss sozusagen die Lebens- und mit oder ohne Anführungszeichen Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen verbessern. Die beiden Positionen gibt es. Die zweite klagt die erste an, sozusagen den Moralismus zu betreiben, statt sich konkret um die betroffenen Menschen zu kümmern. Die Position gibt es auch insgesamt in der Nationalversammlung, die ja, wie du schon sagst, heute am 4. Dezember über den Gesetzentwurf abstimmt. Was viele Abgeordnete, die jetzt nicht unbedingt mit dem Gesetz einverstanden sind, aus unterschiedlichen Gründen taten, ist, dass sie mit den Füßen abstimmen, also nicht hingehen zur Abstimmung. Wie das am heutigen Nachmittag aussehen wird, wird man sehen müssen, aber zumindest bei der Debatte, die ja am vergangenen Freitag, am 29. November stattgefunden hat, war es durchaus so, dass die Debatte vor weitgehend leeren Reihen stattgefunden hat, was natürlich auch mit der Uhrzeit, also Freitagabend, zu tun hat. Unter den Abgeordneten war es durchaus so, dass es die Position derer, die sich unwohl fühlen mit dem Entwurf, dass die variieren zwischen den Positionen derer, die meinen, das ist jetzt nicht das Thema im Augenblick, das die Franzosen und Französinnen bewegt, über die Position derer, die meinen, aber die Verbände, die betroffenen Verbände sagen uns doch, es ginge eher um die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen bis zu denen, die sagen, das sagt uns nicht zu, weil wir sozusagen das moralistisch finden. Die Position reicht durch die ganze Palette. Also die Regierungsfraktionen werden überwiegend dafür stimmen, Grüne und Sozialdemokratie. In der konservativen Opposition wird eher die Gegenposition überwiegen. Also es sah vergangene Woche noch so aus, als ob die Enthaltung überwiegen wird. Jetzt sieht es eher so aus, dass sie dagegen stimmen werden. Aber da wiederum aus einem ganz spezifischen Grund, nämlich aufgrund der ausländerrechtlichen Bestimmungen. Der Entwurf sieht ja auch vor, dass ausländische Prostituierte, wenn sie aus der Prostitution herausgehen und sich entfernen vom organisierten Gewerbe und von den Zuhältern, dass sie dann Aufenthaltstitel bekommen können, wenn sie dazu beitragen, dass das Gewerbe zurückgedrängt wird. Und das schmeckt den Konservativen nicht, weil sie möglichst wenig Leuten sozusagen Aufenthaltsgenehmigungen verschaffen möchten.
Und wenn wir uns so die gesellschaftliche Debatte angucken, hast du das Gefühl, dass die Stimmen der Prostituierten da gehört werden?
In den Medien ja. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das Thema generell jetzt tatsächlich nicht das ist, was die Mehrheit der Gesellschaft im Moment am meisten bewegt, aufgrund einfach des Krisenkontexts. In den Medien ja, die kommen zu Wort, aber in dem Sinne, dass es eben Sexarbeiterinnen, Gewerkschaften gibt, die jetzt ihrerseits gegen die Abschaffung eintreten. Sagen wir mal, es wird zur Kenntnis genommen.
Und für den Demoaufruf heute Abend von Strass, werden da viele Menschen erwartet?
Das glaube ich nicht, aber bei den Demonstrationen, also Strass ist ja die Sexarbeiterinnen-Gewerkschaft, die vergleichbar ist mit dem, was in Deutschland in den 80ern entstand, mit Hödra in Hamburg. Das ist ja ein Demoaufruf, also eben als den Platz hinter der Nationalversammlung, wo oft am Tag von Parlamentsdebatten Kundgebungen stattfinden. Die sind aber nie sehr groß, zumal es sich ja sozusagen um einen Aufruf unter der Woche handelt und der sich jetzt tatsächlich hauptsächlich an die Sexarbeiter und Sexarbeiter selbst richtet.
Du hast schon die Position angesprochen von Menschen, die die Prostitution im Ganzen abschaffen wollen. Vielleicht auch speziell die Menschen, die den Gesetzentwurf eingebracht haben. Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die Sie sagen, dass Sie treffen, was dazu beitragen könnte, dass die Prostituierten nicht in der Illegalität arbeiten und dadurch viel mehr gefährdet sind?
Die Abdrängung in Illegalität ist eine Gefahr, die sich sicherlich nicht ausschließen lässt. Wobei man muss ja gucken, was ist die jetzige Situation, die ist unterschiedlich als in Deutschland. In Deutschland ist es ja so, dass die Prostitution seit 2002 anerkannt ist als in Anführungszeichen Gewerbe, was in Frankreich ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall ist, seit 1946. Also offiziell findet die Prostitution nicht statt. Inoffiziell wurde sie lange Zeit toleriert. Es gab seit 2002 verschärfende Strafbestimmungen, also seit 2002, 2003, seit dem Gesetz zur inneren Sicherheit der konservativen Mehrheit damals unter Innenminister Nicolas Sarkozy, war der Racolage passiv, also die Kundenwerbung, die nach außen sichtbare Kundenwerbung auf dem Trottoir, war ein Straftatbestand, der jetzt abgeschafft wird aufgrund der Tatsache, dass er mit EU-Recht nicht mehr vereinbar ist, weil es gibt jetzt eine EU-Richtlinie, die sagt, dass grundsätzlich nicht die Betroffenen, also die Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen verfolgt werden können, dürfen, weil sie eben eher als Opfer zu betrachten seien. Deswegen fällt dieser Straftatbestand jetzt. Also ich glaube, insofern besteht zwar das Risiko grundsätzlich der Abdrängung in die Illegalität, wenn man sagt, man will Prostitution nicht haben, dann beinhaltet das ja die Gefahr, dass man sagt, man will sie einfach nicht wahrnehmen, was ja nicht unbedingt bedeutet, dass sie deswegen gesellschaftlich verschwindet. Ich glaube aber trotzdem, dass es eher eine Verbesserung der Situation der Betroffenen gibt, insofern als dieser Straftatbestand fällt, der ja tatsächlich auch nicht nur die Kunden und nicht nur die Zuhälter, sondern die Betroffenen selber mit Strafverfolgung bedroht hat.
Ist es eine Logik zu sagen, okay, wir bestrafen jetzt einfach jemand anderen, aber und das Ganze bleibt allgemein illegal, aber es gibt es dennoch? Also was steckt denn da für eine Logik dahinter?
Also die Logik ist sicherlich ein Stück weit insofern heuchlerisch, als man, wenn es darauf hinausläuft, dass man das Problem dann nicht mehr wahrnimmt. Also eine Sache wäre zu sagen, wir haben grundsätzlich eine Position eingenommen, die sagt, wir wollen, dass Prostitution nicht stattfindet, aber wir wissen, dass es weiterhin gesellschaftlich geben wird und dass es einen Bereich geben wird, den man nicht kontrolliert. Das wäre ja ein mögliches Ergebnis. Das andere wäre, wenn man dann so tut, dass man sagen könnte, mit dem Gesetz ist alles geregelt und es findet nicht mehr statt. Das wäre tatsächlich heuchlerisch insofern, als die Prostitution nicht oder nicht schnell verschwinden wird. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon eine akzeptable Position, dass man sagt, grundsätzlich möchte man, dass es keinen käuflichen Sex geben soll, aber man weiß, dass es von heute auf morgen stattfinden wird. Das stimmt. Es ist ein bisschen wie bei der Lohnarbeit. Man kann ja sagen, man weiß, dass es nicht verschwinden wird. Man setzt sich ein für die Rechte von Beschäftigten und gleichzeitig nimmt man eine Grundsatzposition ein, die sagt, gesellschaftlich sollte es am besten überhaupt nicht geben. Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass man vom Prinzip her gesellschaftlich käuflichen Sex als nicht akzeptabel betrachtet. Die Frage ist tatsächlich, ob man sich danach hinstellt, aber das wird sich erst im Nachhinein erweisen können, und so tut, als ob man durch die Annahme eines Textes alles geregelt hätte, was natürlich nicht der Fall sein wird, und dann unter den Teppich kehrt die Situation von Betroffenen, die weiterhin im gesellschaftlichen Raum da sein werden, oder ob man sozusagen ergebnisoffen sagt, man hat eine gesellschaftliche Grundposition bezogen, nimmt aber die Realität einfach noch zur Kenntnis. Also natürlich wird die Realität von Prostitution nicht so schnell verschwinden, und zwar an den zwei Enden, am oberen, also am gesellschaftlich oberen, privilegierteren Ende und am unteren.
Der Blackout des Monats kürt irritierende Bemerkungen aus Politik und Wirtschaft zum Thema Strommarkt und Energiewende. Pokal ist eine Taschenlampe mit Dynamo, die dem Gewinner künftig als wegweisendes Licht und Sicherheit dienen kann. Vergeben wird der Blackout des Monats von Energie neu denken, einer Gesellschaft, die sich für den bürgernahen Ausbau der erneuerbaren Energie einsetzt. Der Blackout des Monats Novembers ging an Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen von der SPD. Sie hat sich nach Ansicht von Energie neu denken den Blackout mit folgender Aussage verdient: Ich bin ein Freund der Kohle und das bleibe ich auch. Gesagt hat sie das in der Fernsehsendung Kreuzverhör am 15. November. Radio Lora aus München berichtet.
Weil sie dadurch natürlich zeigt, sie sagt auch, sie möchte die erneuerbaren Energien, sie möchte die Energiewende. Aber es ist eigentlich klar, dass wenn sie Freund oder Freundin der Kohle ist, dass sie dann eigentlich nur gegen die erneuerbaren Energien arbeiten kann. Das zeigt sich jetzt schon im Markt. Die Braunkohle vor allem, die sie ja am liebsten mag, passt überhaupt nicht zu den erneuerbaren Energien. Warum? Es ist so, dass wir durch die erneuerbaren Energien tatsächlich physikalische und ökonomische Herausforderungen bekommen, weil wir nicht wie vorhergesagt, die Kernkraftwerke werden runtergefahren, wir haben viel zu wenig Strom. Nein, wir haben ganz, ganz oft sehr viel Strom. Die erneuerbaren Energien haben zwar 25% im Moment im Markt, aber diese 25% kommen nicht stetig, sondern sie kommen halt manchmal auf einen Schlag, mittags, wenn die Sonne scheint oder wenn viel Wind weht. Und da, zu diesen Zeiten, könnten sie eigentlich den Strommarkt in Deutschland richtig gut abdecken. Und da müssten natürlich die anderen Kraftwerke runterfahren. Und das ist dann das Problem von der Kohle, von der Braunkohle vor allem. Das tun sie nicht. Das wollen sie nicht, das können sie nicht, das dürfen sie nicht teilweise. Ja, und da bekommen wir dann ein Problem physikalisch und ökonomisch. Ökonomisch, warum? Wir haben dann viel zu viel Strom und dann sausen die Strompreise nach unten. Das stört den deutschen Strommarkt, aber den gesamten europäischen Strommarkt auch. Das ganze Ausland in Europa ist mittlerweile stinksauer auf Deutschland. Und es stört uns physikalisch, weil natürlich einfach viel zu viel Strom drin ist. Also Fakt ist, die Braunkohle, die nicht flexibel auf die Erneuerbaren reagieren kann, die passt einfach nicht. Frau Kraft, wenn sie Freundin der Kohle ist, muss also gegen die erneuerbaren Energien vorgehen.
Warum mag denn die Frau Kraft die Kohle so gern, insbesondere die Braunkohle?
Sie mag natürlich die Kohle so gern, weil in ihrem Land sehr viel Kohle abgebaut wird und weil in ihrem Land, ihr ganzes Land ist auch verwoben mit RWE. Ganz viele Kommunen sind beteiligt an RWE, haben dort sehr wichtige Einnahmequellen, das muss man nun mal so sagen, und deswegen verteidigt sie RWE. Und eine der kleinen wenigen Einnahmequellen, die RWE noch hat, nämlich die Kohle. Und diese Einnahmequelle bleibt nur bestehen, und dann sind wir beim nächsten Punkt: Wenn sie nun mal die Kohle verteidigt und wenn sie sie ein Stück weit wenigstens noch im Markt hält. Ja, sie sagt jetzt nicht, sie möchte Gaskraftwerke unbedingt, sondern sie ist halt eine Freundin der Kohle. Gas zum Beispiel würde sich ja ganz gut in diesen Markt einfügen, könnte die Lücken der erneuerbaren Energien ausgleichen. Nein, Frau Kraft mag die Kohle, weil RWE nun mal sehr, sehr viele Kohlekraftwerke hat. Was macht sie nun? Sie setzt sich nicht für Gaskraftwerke ein, sondern sie setzt sich in den Koalitionsverhandlungen der letzten Wochen, hat sie sich eingesetzt dafür, dass die Erneuerbaren extrem ausgebremst werden. Es werden in Zukunft fast keine erneuerbaren Energien mehr ausgebaut werden können, außer Offshore. Da ist ein kleiner Ausblick für die Erneuerbaren, der aber sehr, sehr teuer wird und gar nicht sicher ist, ob es klappt. Aber die anderen Erneuerbaren werden drastisch ausgebremst. Warum? Weil, wenn die ausgebremst werden, haben die Kohlekraftwerke noch ein bisschen die Chance, im Markt zu bleiben. Und so hat RWE noch ein bisschen die Chance, Geld mitzuverdienen. Sie haben halt einfach verpasst, die großen vier, dass sie in die erneuerbaren Energien frühzeitig einsteigen. Das haben sie auch in kurzen Momenten dann auch zugegeben, dass sie da einfach zu spät dran waren. Und jetzt wird von Ihnen und auch von verschiedenen Politikern einfach die alten Kraftwerke verteidigt. Das geht nur, wenn man die Erneuerbaren runterhält.
Das heißt, man könnte sagen, ganz kurz und knapp auch, Frau Hannelore Kraft ist nicht nur ein Freund der Kohle, sondern auch ein Freund von RWE.
Frau Kraft ist eine Freundin von RWE, genau, weil sie dadurch natürlich hofft, dass sie ein bisschen Einnahmen in ihrem Land hält, und sie hat auch ein Stück weit Angst, Arbeitsplätze in ihrem Land zu verlieren. Aber das ist natürlich kurzfristig gedacht, weil auf der anderen Seite verlieren wir jetzt die Arbeitsplätze bei den erneuerbaren Energien. Einen Tod muss man sterben, und die Frage ist, ob man den zukunftsträchtigen Tod stirbt oder ob man bei den Altlasten Kohle verbleibt. Das hätte die Frau Kraft jetzt in den Koalitionsverhandlungen oder vor den Koalitionsverhandlungen entscheiden müssen. Und sie hat sich unserer Ansicht nach für den rückblickenden Weg, für den rückwärtsgewandten Weg entschieden. Das ist sehr schade. Ich hätte da mehr erwartet von der guten Frau.
Zum Schluss noch ein längerer Beitrag im ZIP. Es ist ein Interview mit dem Friedensforscher Professor Dr. Werner Ruf, der sich zur Entwicklung in Tunesien seit der Revolution dort auseinandersetzt. Ein Bericht von Radio Blau aus Leipzig.
Ben Ali war weg, was kam dann?
Ja, Ben Ali war weg, der war nicht einfach weg, sondern es gab also tatsächlich einen gewaltigen Volksaufstand, an dem vor allen Dingen die Leute beteiligt waren, die in dem alten System benachteiligt waren, die Jugendlichen, die keine Arbeit hatten, die Studenten, die Universitätsabsolventen ohne Perspektive, die gesamte Mittelschicht, insbesondere die Bevölkerung auf dem Plattenland wie in den Städten. Also das war schon ein großer Volksaufstand. Wer damals nicht in Erscheinung trat, waren die Islamisten. Die waren zum größten Teil entweder im Gefängnis oder im Exil und haben dann bei den ersten freien Wahlen, die es danach gab, Wahlen für eine verfassunggebende Versammlung, 40% der Stimmen und der Sitze erreicht und waren damit die stärkste politische Kraft im Lande. Und das sind sie jetzt dabei, gewaltig zu nutzen und auszubauen, um wirklich eine islamische Gesellschaft aufzubauen. Dagegen gibt es einen gewaltigen Widerstand, und im Augenblick weiß man nicht, wie der Machtkampf ausgeht, ob ein weiterer Volksaufstand folgt, der also dann in den Bürgerkrieg sich entwickeln könnte, oder ob es gelingt, eine neue Regierung zu bilden, die halbwegs die Sache in den Griff bekommt. Die Verfassung, die binnen Jahresfrist, also bis zum Oktober 2012, erarbeitet werden sollte, ist immer noch nicht fertig. Das heißt, man lebt also in Tunesien in einer großen und gewaltigen Unsicherheit.
Diese Jugendlichen, die diesen Volksaufstand gemacht haben, waren die organisiert und hatten die noch andere politische Ziele außer Ben Ali weg?
Das ist eine gute Frage. Nein, sie waren überhaupt nicht organisiert. Das war ein Volksaufstand, der sich spontan entwickelt hat. Organisation war nicht möglich unter der Diktatur. Wer sich relativ bald hinter den Aufstand gestellt hat, das waren die Gewerkschaften, die den unterstützt haben. Die Gewerkschaftsspitze war völlig von Ben Ali korrumpiert und eingekauft, aber die Gewerkschaftsbasis hat sich dahinter gestellt. Und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Und die Islamisten haben also dann sehr schnell die Gewerkschaften als ihren Hauptfeind ausgemacht. Sie haben eine konsequent neoliberale Politik betrieben, haben ein noch nicht ratifiziertes Abkommen mit der Europäischen Union ratifiziert und akzeptiert, das also den Ausverkauf der tunesischen Ökonomie programmiert hat. All das sind Sachen, die zu einer erheblichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und der sozialen Situation in Tunesien beigetragen haben.
Es gab zumindest irgendwie einen Mord an einem linken säkulären Politiker, was zu großen Demonstrationen geführt hat. Also es ist ja nicht nur im Parlament zu dieser Streit, sondern es wird halt auch auf die Straße getragen. Und ja, also vielleicht kannst du noch Beispiele geben, wie das Ganze in der Gesellschaft
vorgeht. Ja, es gab nicht nur einen Mord, es gab zwei, beziehungsweise es gab drei Morde. Es gab die, der ist nicht gezielt ermordet worden, sondern er ist totgeschlagen worden. Ein Vertreter einer bürgerlichen Partei in Südtunesien, in Funktatorin. Und dann gab es zwei gezielte Morde an Vorsitzenden von zwei kleineren linken Parteien. Das eine im Februar, das andere im Juli dieses Jahres. Und bei dem zweiten Mord stellte sich heraus, dass das Innenministerium vom örtlichen Residenten der CIA 10 Tage vorher eine schriftliche Warnung bekommen hatte, dass da ein Mordanschlag geplant ist, und das Innenministerium hat nichts unternommen, um das zu verhindern. Das zeigt natürlich für viele Leute, dass zumindest Teile der regierenden Islamisten hinter solchen Morden stehen und mit den Mördern, die aus der Salafisten-Szene kommen, gemeinsame Sache macht. Und das hat natürlich gewaltig dazu beigetragen, diese Regierung zu delegitimieren.
Nochmal zurück auf diese, auf den Volksaufstand, auf die Jugendlichen. Haben die sich denn jetzt vielleicht organisiert? Also, weil jetzt könnten sie es ja theoretisch und irgendwie der Bedarf ist ja vielleicht auch groß, weil es jetzt so einen kleinen Machtstreit oder einen großen Machtstreit mit den Islamisten gibt?
Nein, die verschiedenen Organisationen, also die sogenannten Märtyrer der Revolution, das heißt diejenigen, die bei den Volksaufständen verletzt wurden, teilweise invalide sind, auch die Familien derer, die umgebracht worden sind, demonstrieren, es haben sich zusammengeschlossen. Die arbeitslosen Akademiker, die immer wieder demonstrieren, auf die Straße gehen. Es gibt verschiedene Organisationen, aber das Problem ist, wie in der tunesischen Linken überhaupt, dass diese Gruppen sich nicht zusammenschließen. Es gibt zwar formal jetzt auch auf politischer Ebene eine Volksfront, wo 15 politische kleine linke Parteien vereinigt sind, aber dass sie zu einem wirklich schlagkräftigen Programm und zu einer öffentlichen Präsenz gefunden hätten, das ist alles noch nicht der Fall. Und das ist ein großes Problem, was ja auch die Mobilisierung angeht. So es dann irgendwann, wenn die Verfassung verabschiedet ist, endlich wieder neue Wahlen gibt, die auch schon vor über einem Jahr hätten stattfinden müssen.
Du befürchtest ja so ein bisschen einen Bürgerkrieg, aber gibt es nicht schon so ein bisschen Krieg, dass in irgendwelchen Bergen irgendwelche besonders
harten... Das ist richtig, das ist völlig richtig. Es gibt im Grenzgebiet zu Algerien, im Westen und Süden Tunesiens, ein großes Gebirge. Dort haben sich Salafisten verschanzt, die mit den terroristischen Banden in der Sahara kooperieren, also mit Al-Qaida im islamischen Maghreb, mit der Bewegung für die Einheit und den Islam in Westafrika und so weiter und so weiter. Diese Banden haben sich in libyschen Arsenalen kräftig bedient. Sie haben Massen von wirklich effizienten Waffen. Und da sind eigentlich die Algerier die Hauptträger der Bekämpfung. Das ist im Grenzgebiet und ich denke, dass die Algerier da öfters auch mal die Grenze überschreiten, um diese Nester auszurotten. Aber die sind seit 6 Monaten dort aktiv, terrorisieren die Zivilbevölkerung und stellen natürlich eine Gefahr dar. Und dank der offensichtlich bestehenden Beziehungen zu zumindest Teilen des Innenministeriums können sie offensichtlich weiter operieren. Da sind also an die 20 tunesische Soldaten gefallen, es sind viele Gendarmen umgebracht worden, Polizisten. Das ist ein richtiger kleiner Krieg.
Welche Veränderungen hat es für die Menschen in Tunesien seit dem Wegfall von Ben Ali gegeben? Also sagen wir zum Beispiel mal für Frauen, was hat sich da für die verändert?
Ja, ich sollte vielleicht vorweg schicken, dass im Gegensatz zu Ägypten in Tunesien die Armee keine entscheidende Rolle spielt. Die Armee ist klein und schwach. Unterausgerüstet, vor allen Dingen hat die Armee keinerlei ökonomische Positionen und Interessen wie in Ägypten. Was nun die Frage angeht, die Islamisten haben also eine Politik gemacht, wo sie insbesondere Frauenrechte gewaltig zu beschneiden versuchen. Tunesien hatte eine Verfassung von 1959, der zufolge Frauen absolut gleichberechtigt sind. Das war in einer Zeit, als bei uns Frauen noch die Erlaubnis des Ehemanns brauchten, um ein Bankkonto zu eröffnen oder arbeiten zu gehen. All das kannte man nicht in Tunesien. Sie haben gewaltige Angriffe auf die Pressefreiheit, auf die Universitätsfreiheit gemacht. Die Universitäten sollten islamisiert werden, Unterricht geschlechtergetrennt stattfinden, Frauen in Ganzkörperverschleierung zu den Prüfungen kommen können. Und das hat also zu ganz großen Widerständen geführt. Und dieser Kampf, der ist ganz offen entbrannt und das ist inzwischen ein Kampf, der eben auch die Gesellschaft spaltet. Es gibt sicherlich Anhänger der radikalen Islamisten, die das gut finden. Die Islamisten verteilen auch überall Lebensmittel und richten eigene islamistische Schulen ein mit viel Geld aus Saudi-Arabien. Und auf der anderen Seite steht das, was wir normalerweise die Zivilgesellschaft nennen, also die Bürgerrechtler, die Aufgeklärten, die Frauenorganisationen, die linken Parteien, die Universitäten. Und das spaltet das Land eigentlich derzeit in 2 Lager.
Hat sich denn der Spielraum für die Bürgerrechtsbewegten und Menschenrechte und sonstige Sozialbewegten vergrößert jetzt nach Ben Ali?
Also ich glaube, ja. Die Entwicklung des letzten halben Jahres, insbesondere die beiden Morde an den 2 linken Politikern, das Mitspielen der Ennahda dabei, hat dazu geführt, dass doch sehr viele Leute sagen, das wollen wir wirklich nicht. Und es gibt also jetzt einen doch erheblichen Widerstand. Und im Augenblick hat unter Führung der Gewerkschaftszentrale übrigens eine Einheitsgewerkschaft mit 750.000 Mitgliedern in einem Land von 12 Millionen Einwohnern. Da könnte man sich in der Bundesrepublik die Finger nachlecken. Die haben also jetzt versucht, mit einem Bündnis aus bürgerlichen und linken Parteien eine neue Regierung zu bilden. Und im Augenblick geht der Kampf darum, ob die Ennahda zurücktritt und eine Regierungsbildung unter einem parteilosen Technokraten zulässt oder ob nicht. Und dieser Kampf ist im Augenblick wirklich auf die Spitze geraten und jeden Tag wartet man, was wohl passieren wird. Wird Ennahda ihre Stelle umräumen und ein solches Konstrukt zulassen oder nicht? Und wenn nicht, was geschieht dann? Wird dann die Gewerkschaften Generalstreik ausrufen und das Land, das also in einer sozialen Misere ohnegleichen versinkt, noch weiter diese Probleme hochschaukeln? Aber ohne einen Politikwechsel kommt das Land auch nicht aus dieser Misere heraus. Also dieser Politikwechsel ist eigentlich ein vernünftiges Konzept, der längst überfällig ist.
Ja, wenn es denn dann nicht dazu kommt, sondern es kommt vielleicht doch zum Bürgerkrieg, wie sieht denn das aus mit Einmischung von außen? Gibt es da Interessen, die halt die eine oder die andere Seite unterstützen und vielleicht auch ausrüsten mit Waffen oder so?
Ja, das ist auch ambivalent. Tunesien ist ein kleines Land. Tunesien hat keine geostrategische Bedeutung, es hat keinen Suezkanal, es hat keine Grenze mit Israel. Das ist relativ zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite denke ich, dass es eigentlich höchste Zeit wäre, dass man die demokratischen Kräfte, das ist die Zivilgesellschaft, das sind die linken und bürgerlichen Parteien, dort unterstützt, um eine Stabilisierung herzustellen. Aber der Westen hat ja lange auf die Islamisten gesetzt. Wenn ich mich erinnere, Herr Westerwelle zu Saudi-Arabien, das ist ein Anker der Stabilität. Und die Saudis versuchen durch eine Islamisierung der ganzen Region ihre eigene Machtstellung und die Führung in der arabischen Welt zu stabilisieren. Also da geht es um mehr. Und die Frage ist, was tatsächlich geschehen wird, wenn das Land in Bürgerkrieg versinkt, dann einzugreifen, dann sich einzumischen, ist nicht nur ungeheuer schwierig, sondern trifft meistens auch die Falschen. Wenn man überlegt, dass allein in Libyen mindestens 50.000 Menschen bei der Befreiung von Gaddafi von der NATO umgebracht worden sind. All das ist eine sehr, sehr schwierige Sache und meines Erachtens wäre der Westen gefordert, hier zunächst mal seine ausbeuterischen Bedingungen im Rahmen der EU-Assoziierung abzubauen, wo Tunesien wie auch Marokko oder Jordanien zu einer verlängerten Werkbank des Westens gemacht worden sind mit Billiglöhnen und Produktionsauslagerungen, dass man dem Land endlich ökonomisch und sozial ein bisschen Luft zuführt, dass sich dadurch die Lage stabilisieren könnte. Aber das ist leider derzeit wohl nicht in Sicht.
Wenn ich mein Flachbildschirm, mein Handy, meinen Kühlschrank auf einen der Recyclinghöfe bringe, was passiert dann damit? Radio Dreieckland fragte nach bei Michael Brocklin von der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH.
Diese Elektroaltgeräte werden bei uns dann nach verschiedenen Gerätegruppen sortiert. Das gibt der Gesetzgeber so vor. Und dann, je nachdem, um was es für eine Gerätegruppe handelt, werden dann zu Verwertungsbetriebe, die sich alle hier in Baden-Württemberg befinden, gebracht. Wir als lizenziertes Entsorgungsunternehmen arbeiten auch nur mit lizenzierten Verwertungsbetrieben zusammen. Das heißt, diese Elektroaltgeräte werden an dem Ort, an dem wir es hinliefern, auch gleich zerlegt und die entsprechenden Materialien für die Wiederverwertung gewonnen.
Wie sind dann die einzelnen Verfahren? Das muss ja relativ schwierig sein, habe ich gehört, die einzelnen Metalle wieder rauszulösen. Dann sind viele toxische Gase auch im Spiel.
Genau, das ist natürlich zum Teil schwieriger. Jetzt nehmen wir einfach mal das Thema Kühlschrank. Beim Kühlschrank haben wir noch immer alte Kühlschränke zumindest, die noch FCKW enthalten. Da gibt es dann entsprechende Absauganlagen, wo das FCKW erstmal abgesaugt wird, dass da keine umweltschädliche Wirkungen eintreten können. Und dann wird ein Kühlschrank zerlegt und seine Bestandteile, besteht ja teilweise relativ viel aus Kunststoff, aber natürlich auch sehr werthaltige Metallen wie Kupfer, gerade die Spule und der Generator beim Kühlschrank ist da sehr interessant. Und dann wird versucht, sage ich mal, das in die Materialbestandteile so zerlegen, dass das dann wieder ein richtiges Recycling möglich ist.
Und diese Stoffe, die dann daraus gewonnen werden, Altmetalle und so weiter, wo gehen die dann hin?
Die nehmen natürlich dann unterschiedliche Wege, also teilweise in Firmen, wo die Altmetalle dann wieder aufbereitet werden. Also bei Kupfer brauche ich keine Aufbereitung, da habe ich das ja in der Regel Sorten rein. Das kann dann so wieder in den Produktionskreislauf eingespeist werden. Bei anderen Materialien sind noch Zwischenschritte notwendig. Also das ist aber das Ende der Kette für uns. Wir bringen das in den Verwertungsbetrieb. Das ist uns wichtig, dass die Verwertung hier an Ort und Stelle passiert, dass da, sage ich mal, die Gerätschaften zerlegt werden. Wie dann hinten dran die Wege sind, was die gewonnenen Metalle und sonstigen Stoffe anbelangt, das können wir dann nicht mehr nachverfolgen. Aber uns ist wichtig, dass diese Altgeräte, Elektroaltgeräte hier in Baden-Württemberg zerlegt und verwertet werden und dass kein Gerät, das noch, sage ich mal, komplettes Bestandteil ist, irgendwie außer Landes gefahren wird.
Jetzt kann man ja auch Gebrauchtgeräte bei Ihnen abliefern, ist das richtig?
Gebrauchtgeräte abliefern, aber Sie können bei uns keine Elektro-Altgeräte auf der Warenbörse bekommen. Alles, was bei uns abgeliefert wird, kommt, wie gesagt, in den Verwertungsbetrieb. Wir geben keine gebrauchten Elektro-Altgeräte wieder irgendwie raus. Wenn jemand da was anderes damit vorhat, dann hat er die Möglichkeit über eBay oder sonst irgendwas. Aber diese Elektro-Altgeräte, die zu uns kommen, werden verwertet. Da wird kein einziges Elektro-Altgerät irgendwie wieder rausgegeben.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.